mit Thies.
Man achtet schon auf jedes Geräusch und so.
Ja.
Denkt sich, wenn jetzt doch die Rotte Wildschweine mal durchkommt oder kommt da durchgeknallter Prepper vorbei und verarbeitet einen zu Konserven oder so.
Volker Klüpfel und Michael Kober sind seit der Schulzeit ein Team. Beide stammen aus dem Allgäu, wo auch ihre bisher 10 humorigen Bücher über Kommissar Kluftinger spielen. Jetzt haben sie ihren ersten Thriller geschrieben, ohne Kluftinger und ohne Humor. Wir hören von einer kalten Nacht im Wald als Recherche oder wer von beiden den ersten Satz schreiben durfte. Hallo nach Kempten.
Der Kober fehlt noch.
Der Kober fehlt noch. Ja, warten wir noch auf ihn kurz ein bisschen.
Wegen mir, wenn es sein muss. Also, es ist so, ich weiß alles.
Klüpfel mit Kober, aber ohne Kober im Augenblick noch.
Der
ist noch weg. Dann können wir über ihn ja ein bisschen reden. Er ist ja noch nicht da, ne?
Sehr gern, ja, sofort. Es läutet, ja. Aber ich glaube, ja. Er kommt da. Also müssen wir schnell machen.
Machen wir ganz schnell. Also in Wirklichkeit schreibst du doch alles, oder? Also ja. Er darf
also
nur noch abtippen.
Die guten Passagen, er macht so die Füllse zwischendrin, weil das hält ja nur auf, wenn man kreativ arbeitet.
Oh, jetzt ist er oh, da. Oh, jetzt hören
der
wir ihn
große
doch.
Autor Michael Kober betritt den Raum.
Michael, also schön, dass du jetzt auch dabei bist. Herrlich.
Ja,
ja
freut mich.
Was ist passiert? Hast du eine gute Entschuldigung? Warum du zu spät bist?
Ich habe eine wahnsinnig lange Anreise.
Aus Memmingen, meinst du jetzt?
Aus Memmingen.
Die 30 Kilometer.
Ja, und mein klimaneutrales Elektrofahrzeug musste ich unterwegs laden und deswegen musste ich.
Mit der Handkurbel wahrscheinlich.
Ja. Aber das ist ja immerhin eine Entschuldigung, ne? Ich meine, da muss man erstmal
ja,
drauf
wenn
kommen.
Wenn sie wahr wäre.
Also, von Wahrheit war nie die Rede, oder? Also,
einem Autoren darfst du grundsätzlich ohnehin nichts glauben,
auf
weil nichts
Fall.
Ist langweiliger als die Realität und die Wahrheit. Also,
das
ja,
stimmt, meistens.
Meistens, okay.
Ja, manchmal denkt man sich schon, die Realität überholt einen links.
Ja, in der Politik natürlich oder in den USA, in der Tat. Ja. Oder wann hast du es das letzte Mal im Allgäu gedacht?
Es sind oft so Sachen, also wir hatten hier zum Beispiel vor einiger Zeit einen Riesenfall bei der Kempner Kripo, wo der Leiter eines Dezernats selber mit Drogen gedealt hat und da denkt man sich dann schon, sowas kann man eigentlich nicht schreiben, weil das glaubt einem ja keiner.
Das stimmt. Und was ich erst letzte Woche gehört habe, das ist diese Geschichte mit den U-Booten, die als Drogenkuriere eingesetzt werden. Die
fahren
von Kolumbien nicht, also. Noch nicht. Das ist nur eine Idee für euer nächstes Buch. Also das sind die Drogenkuriere, die setzen U-Boote ein, die fahren von Kolumbien aus bis nach Spanien und werden dort dann aber vor der Küste versenkt. Nie bekommt irgendjemand mit, dass dort ein U-Boot war. Und dein U-Boot kostet so circa 1,5-2 Millionen Dollar, glaube ich, oder Euro. Und es wird aber einfach versenkt am Ende.
Rentiert
sich total, weil die Gewinnmarge ist bei 30 Tonnen Kokain oder was auch immer dermaßen groß, dass 1-2 Millionen einfach wirklich Dreck sind. Das sind quasi Wegwerf-U-Boote. Aber ist das nicht ein Hammer?
Ich meine, unser Eins wird sich auch fragen, wo bringt man jetzt so ein U-Boot her, gell?
Also ja,
das stellt man ja nicht einfach so im Internet.
Am Black Friday bei Amazon.
Auch eine sehr gute Frage. Wer außer dem Militär und vielleicht so einigen Forschungseinrichtungen benutzt alles U-Boote? Vielleicht ist es ganz einfach, ein U-Boot zu bauen. Vielleicht gibt es da einen Bastelsatz.
Möglicherweise.
Also das muss schon in der großen Fabrikhalle zusammengeschweißt werden. Also das Ding ist schon
dementsprechend lang. Aber man nimmt halt dann zum Beispiel einen alten Öltank und den braucht man jetzt ja auch nochmal wegen der, weil man diese Heizungen ja nochmal betreiben kann. Und dann, ich meine, so einen Turm hin und dann läuft das Ding.
Aber die lustigen Lampen da drin, die brauchst du ja auch, die immer blinken und
bing
machen.
Und die machen dann.
Roter Alarm.
Und durch Zufall ist jetzt eines aufgeflogen. Und deshalb gehen Sie davon aus, dass unten vor der Küste auf dem Meeresboden ganz viele dieser U-Boote liegen einfach. Hat ja nie einer mitbekommen.
Ist
ja,
also ach so, ein U-Boot ist aufgeflogen.
Eines ist jetzt aufgeflogen.
Ich habe gedacht, die türmen sich jetzt schon so, dass sie oben wieder rausschauen.
Nein. Da muss man erstmal drauf kommen, oder? Man nimmt ja oft Thriller-Autoren auch. Gab es ja auch schon, dass das Weiße Haus, glaube ich, in den USA Thriller-Autoren eingeladen hat, die einfach mal die absurdesten Szenarien aufzeichnen sollten, weil das einfach Dinge sind, auf die man nicht kommt. Das war nach 9/11. Okay. Ihr werdet vielleicht demnächst auch nochmal gefragt, als Thriller-Autoren jetzt.
Steht uns eine Dienstreise in die USA bevor. Ja,
oder dass uns der Oberbürgermeister zumindest mal holt.
Ja, das weiß ich nicht.
Draußen heißt dieser Thriller. Es geht um Cayenne, es geht um ihren Bruder Joshua, die im Wald leben. Warum, das weiß nur Stefan, ihr Anführer sozusagen, der sie drillt, im Überleben drillt und auch von der Gesellschaft isoliert. Also der erste Satz, der lautet, ihr Tag hatte beschissen angefangen. Dass er noch viel schlimmer enden würde, ahnte sie nicht. Wer von euch beiden hat sich den ausdenken dürfen?
Das war ich, glaube ich. Ja, ich fand.
Der ist nicht so, gell? Hab ich mir auch immer gedacht, aber gut. Ich habe mich auch lange mit Lektorin und Verlag unterhalten, die haben alle gesagt, das kann ich ihm nicht sagen.
Ich finde ihn schön.
Ja. Halt drin. Ja. Der ist auch ganz gut. Witzigerweise hätte ich gedacht, so einen Satz haben bestimmt schon viele mal in der Vergangenheit verwendet, weißt du? Ihr Tag lief schlecht und so. Sie wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es noch alles viel schlimmer werden würde.
Wahrscheinlich habe ich ihn schon irgendwo gelesen, ja.
Das ist ja weißt du so. Wer durfte den, ich weiß gar nicht, was der letzte Satz ist, wer durfte den schreiben?
Ist er gut, dann ist er von mir.
Ich weiß es gerade nicht, ich habe das Buch gerade nicht da.
Du siehst also, wie anstrengend es ist, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und trotzdem kommt alle paar Jahre ein Buch raus bei uns. Gell?
Den wollen wir ja auch nicht verraten, denn wer weiß, ob dieser Satz alles verändert und alles verrät, möglicherweise.
Ja, der würde viel verraten, das
oder?
Kann man schon mal sagen.
Ja. Ja. Wie viele Gedanken macht ihr euch über den ersten und den letzten Satz?
Gar nicht so viel. Also das ist bei uns kein so ein aufgeladenes Thema einfach. Wir fangen einfach an. Und natürlich muss das schon irgendwie ein netter Einstieg sein. Aber man hört ja irgendwie von Autorenkollegen, die dann da monatelang sozusagen dran rumknapsen, wie es losgehen soll. Das ist bei uns nicht so.
Na, in der Regel läuft so, dass wir den haben, den ersten Satz, und den dann irgendwann nochmal ändern. Ja. Weil tatsächlich, das ist ja so eine fast so ein Hype um den ersten Satz entstanden. Überall werden erste Sätze abgedruckt und da will man ja nicht total abstinken dagegen.
Ja, ist auch richtig. Aber denk doch einfach an die Situation, wenn ich in einen Buchladen gehe und mich inspirieren lasse oder irgendein Buch suche, was ich jetzt mitnehmen möchte zum Lesen, dann blätter ich ja auf und lese erstmal die ersten Sätze auf jeden Fall. Und wenn die mich schon nicht packen, dann gucke ich das nächste Buch an. Ja, und so ein erster Satz, der wirkt, ist doch eigentlich ein Winner. Streng genommen, für Unentschlossene.
Ja, im Prinzip schon. Aber wenn du sozusagen eine Serie schreibst, ist ja der letzte mindestens genauso wichtig. Und ich glaube, auf den verwendet man sogar eher mehr Zeit als auf den ersten.
Ja gut, für einen Kluftinger braucht ihr keine guten ersten Sätze, da habt ihr euer Publikum. Für den Thriller und für alle weiteren, die da noch kommen, braucht ihr gute erste Sätze.
Auf jeden Fall.
Hast du vielleicht einen guten Erste-Satz-Coach für uns, der uns da vielleicht möglicherweise, vielleicht gibt es sowas.
Ich weiß gar nicht, wer schreibt denn gute erste Sätze? Ich kann es gar nicht sagen im Moment. Aber also Mark Twain ist ja schon tot. Ich weiß aber nicht, was der für erste Sätze geschrieben hat.
Diese ersten Sätze dann meistens was mit der Handlung zu tun haben sollen. Wer erste Sätze mir ausdenken, die ganz toll sind, das wäre einfach. Aber dass sie dann auch noch passen.
Echt, sag doch mal einen, wenn es so einfach ist. Sag doch mal einen guten ersten Satz vom Buch.
Ja, sag doch mal, Volker.
Er brachte seinen Autorenkollegen zum Schweigen auf eine Art, wie der es sich niemals vorgestellt hätte.
Gut. Aber ich glaube, man könnte jeden ersten Satz, egal was man sich ausdenkt, dann letztendlich in Verbindung bringen mit der eigenen Geschichte. Also du kannst den noch jeden ersten Satz in die Richtung leiten. Das geht
man
schon.
Man kann schon viel. Aber wenn es jetzt ein Frauenbuch ist und du fängst mit drei Männern an, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig. Ja.
Also erste Sätze könntet ihr in Zukunft in Auftrag geben und dann leitet ihr einfach hin zu eurer Geschichte. Ich sag's ja nur so.
Okay, danke.
Aber es ist eine gute Frage. Gibt es ein Start-up, das sich nur auf erste Sätze konzentriert?
FirstSentence.de haben wir uns schon sichern lassen
jetzt mal. Das ist gut. Also, ein Teil der Geschichte, ein wesentlicher Teil, spielt in einem Waldgebiet. Und zwar in Brandenburg und jetzt nicht im Allgäu. War das Allgäu nicht gruselig genug für einen echten Thriller ohne Humor?
Doch, aber wir wollten wirklich sicher gehen, dass uns nicht irgendwann jemand unterstellt, wir schreiben nicht nur Allgäu-Krimis mit dem Kluftinger, sondern jetzt auch noch Allgäu-Thriller. Und zudem spielen ja Teile des Buches auch in Berlin und da liegt der Brandenburgische Wald einfach näher.
Guck mal, da habt ihr schon gleich ganz businessmäßig gedacht, oder? Aber beim ersten Satz war euch das völlig egal. Also da steckt ja doch Konzept hinter, warum man es nicht im Allgäu gemacht hat, sondern...
Auf jeden Fall. Also das war wirklich, wir wollten nicht, wir lieben das Allgäu und so, aber das Buch kann theoretisch überall spielen und wir wussten, wir würden darauf reduziert werden, dass es irgendwas Allgäu-mäßiges ist, was anderes können die ja nicht. Und deswegen haben wir es woanders angesiedelt.
Ja. Also ihr habt ein paar interessante Themen, habt auf jeden Fall dort angepackt und natürlich auch recherchiert für diesen Roman, diesen Thriller, der zum Beispiel in der Prepper-Szene auch spielt. Diese Prepper-Szene, die sich auf alles vorbereiten, auf den Weltuntergang und was da kommt, aber auch wirklich schon jetzt in Zeiten, wo eigentlich alles rosig ist, sie bereiten sich auf jeden Fall vor. Ihr habt recherchiert natürlich. Was habt ihr erfahren über diese tatsächlich aktive Prepper-Szene, die es so in Deutschland gibt?
Also zum einen, dass die möglicherweise sogar größer ist, als man annimmt, weil die ja nicht unbedingt darauf aus sind, dass sie da im Offenen agieren, sondern die sind schon eher zurückgezogen und schauen, dass ihnen im Zweifelsfall niemand was wegnimmt. Und ich glaube, dass da schon auch, dass das viel mit Ängsten und vielleicht auch so mit ein paar Verschwörungstheorien zu tun hat, wenn man das wirklich extrem betreibt.
Na, im Unterschied zu den Survival-Leuten ist, glaube ich, bei den Preppern schon der Fall, die sehnen den Untergang herbei. Also während die Survivaler, die wollen nur vorbereitet sein, falls es mal so weit kommt.
Ja. Was sind denn das alles für Vorbereitungen? Was machen denn die Prepper alles, wo wir erstmal mit den Ohren schlackern?
Na, erstmal horten sie. Also die haben entweder bei sich daheim oder die wirklich Fortgeschrittenen, die vergraben es irgendwo im Wald an der Stelle, wo sie es wieder finden. Ja. Vorräte, Wasseraufbereitungsmöglichkeiten, Sachen zum Feuer machen, kleine Zelt planen und so, wo sie schon mal safe sind, weil an das Zeug kommst du ja dann nicht mehr ran, wenn es mal so weit ist.
Ja. Ja.
Und die müssen natürlich schon auch, oder meinen sie zu müssen, im Ernstfall sich quasi verteidigen können. Und die haben, also weil man gerade, da gibt es ja Handbücher dazu und so, mit lustigen Bildgeschichten, wo die sich quasi selber Waffen bauen für ihren eigenen Verteidigungsfall. Weil, der Nachbar, der kommt dann halt schnell mal, wenn seine Vorräte aufgebraucht sind und sein Feuer erloschen quasi.
Was sind das für Waffen? Also so Schwerter oder
Ja, das ist so archaische Waffen, also mit allem, was man so im Wald und so finden kann. Ja.
Eine Armbrust.
Das wäre schon für fortgeschritten. Also,
okay. So gebaut und die bauen sich dann Speere aus ihren Survival-Messern und solche Sachen.
Meinen die das denn tatsächlich alle ernst dort? Also sprich, sie haben wirklich entweder Angst oder rechnen wirklich mit einem Weltuntergang oder etwas ganz Schlimmem? Oder ist das für viele auch so ein bisschen Adventure?
Ja, ich glaube, da verläuft genau die Grenze zwischen Survival und Prepper. Also die Survival-Leute, es gibt ja auch Kurse für wirklich, also für Firmen, um sich da irgendwie teambuilding-mäßig weiterzubilden. Die machen das aus Spaß. Mhm. Und dann gibt's die Prepper, die meinen das sehr ernst. Und die sehen ja nicht den Weltuntergang herbei, sondern eher den der Zivilisation, wie wir sie kennen.
Ja.
Letzten Endes ist das, glaube ich, tatsächlich gar keine so neue Bewegung. Also mir hat neulich Bekannte erzählt, die mit ihren Eltern in den 70er Jahren immer bei einem Prepper, den man damals natürlich noch nicht so genannt hat, Urlaub gemacht hat, der eine Felsenhöhle hatte, sozusagen für den Fall des Atomkriegs, vor dem man damals ja immer nur Angst hatte. Und der war anscheinend vollgestopft mit Konserven. Und man kennt ja auch nur diese Bilder von diesen privaten Atombunkern und so.
Ja, absolut.
Aber das hat sich halt so ein bisschen in den Wald verlagert mittlerweile.
Also ihr habt auch mit einem Survival-Trainer auf Deutsch, habt ihr im Wald tatsächlich selbst übernachtet, um euch einfach in dieses Gefühl, im Wald zu leben, im Wald auch mal überleben zu müssen und wenn es auch nur für eine Nacht ist. Wie fühlt sich das an, um das einfach auch kennenzulernen? Wie war diese Nacht für euch? Was ist euch an Licht aufgegangen?
Kalt und kalt und dunkel. Also schön ist es nicht, wenn man weiß, in unserem Fall, wir hätten ja jederzeit heimgehen können. Also irgendwann
also,
sind wir ja auch
wir
heimgegangen.
Wir sind ja auch heimgegangen. Also
um wie viel Uhr seid ihr heimgegangen?
Also es war sehr, sehr dunkel schon.
Also es war halt, aber schon noch
mit
also
Sternen.
Nicht nach Mitternacht. So, aber es war, also es war nach 18 Uhr auf jeden Fall. Also es war wirklich, also wir haben fast über, also der nächste Schritt wäre gewesen, wir hätten übernachtet.
Okay, quasi. Also 6-7 Stunden wart ihr auch im Dunkeln, ja, ohne Zelt?
Ohne Zelt, also wir hätten uns da mit Blättern zudecken müssen und
also das haben wir ja nicht gemacht, aber nee. Es wäre ganz
und
ganz
irgendwann haben wir gesagt, nee, das reicht uns jetzt für das, was wir brauchen, für den Eindruck, aber mehr müssen wir nicht machen.
Weil wir sind einfach auch verweichlichte kleine Memmen, muss man sagen.
Und was war letztendlich so hart? Also ich meine, ist es alleine diese Dunkelheit in einem Wald und dazu natürlich noch Kälte dazu? Macht das schon alleine mürbe, genau. Beziehungsweise was macht's mit dir im Kopf?
Also tatsächlich ist, also wir waren ja einen ganzen Tag schon da. Es ist, dann ist nur irgendwas da zusammengebrautes im offenen Feuer. Und dann reicht's da eigentlich schon und dann wird's dunkel. Und wir waren im November, da wird's früh dunkel. Und dann ist dunkel und dann ist ja nichts mehr.
Ja, also und dann wird es langweilig auch irgendwann, oder?
Ja.
Habt ihr Feuer gemacht? Wie habt ihr Feuer gemacht? Mit Feuerzeug oder musstet ihr selber?
Nein, ohne.
Nee. Okay. Also man hätte es natürlich mit Feuerzeug machen können, macht ja keinen Unterschied. Aber wir haben es mit Rinde und Harz und so einem Magnesiumstab, der so Funken wirft und so gemacht. Und dann sitzt man halt am Lagerfeuer. Und dann, ja, also man achtet dann natürlich schon, das muss man so sagen, man achtet schon auf jedes Geräusch und so und denkt sich, wenn jetzt doch die Rotte Wildschweine mal durchkommt oder der Bär, der ja hier auch ab und zu mal vorbeischaut und so, man weiß ja nicht. Oder kommt da durchgeknallter Prepper vorbei und irgendwie verarbeitet einen zu Konserven oder so. Also man achtet schon auf die Umgebung.
Also in so einem Survival-Kurs, da wird ja auch der Wald so ein bisschen feindselig. Ja? Also es ist so ein, du musst dann gegen den ankämpfen, während sonst ja eigentlich der Wald was ist, wo du sagst, ach, da finde ich Ruhe, da kann ich mich zurückziehen, da kann ich auftanken. Aber da wird es plötzlich so ein Kampf. Also das ist schon ganz interessant.
Welche Erkenntnisse habt ihr denn aus dieser Nacht, aus diesem Abend, aus diesen dunklen, kalten Stunden im Wald mitgenommen für den Thriller, den ihr geschrieben habt dann?
Zum einen natürlich die ganze Atmosphäre bei so einem Survival-Kurs. Also wie läuft's ab? Was sind so die Sachen, die man macht? Und wie geht's einem selber auch damit? Und ich glaube, die Erkenntnis, dass man dann tatsächlich irgendwie auf sich selber geworfen ist und dann halt doch sozusagen schauen muss, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Dass es halt, dass man genügend Wasser hat, dass es warm ist und dass man ein bisschen was zum Essen hat.
Und ein bisschen Sex.
Na, um Gottes Willen. Also,
dann wird es ja noch kälter.
Kostet zu viel Energie, oder?
Ja, muss man sich ja seine ganze schöne Funktionskleidung erstmal ausziehen.
Das waren ja jetzt auch nur Volker und ich und der Weibel.
Ja, die Frage hat sich
irgendwie noch vielleicht war sie ja weiblich. Ja, kann ja auch sein.
Dann hätte es wahrscheinlich, muss man dann auch, weil man muss ja den Fortbestand der Zivilisation irgendwie sichern. Und das geht ja dann nur durch Fortpflanzung. Ja.
Gottes Willen. Ja. Gut, dass das nicht eingetreten ist.
Ihr habt von der Brühe gesprochen, die euch da selbst zusammen gebraut habt. Was war denn das, zu trinken im Wald?
Ja, zu trinken, nee, das war zu essen. Also,
ach, das war sogar zu essen?
Ja, so Zeug, so was so am Boden wächst und so.
Und was habt ihr gegessen?
Also Gemüse, kann man
Gemüse,
sagen.
Gemüse, ja.
Was für ein Gemüse?
Nein, es war ja, also wir haben jetzt, wir waren jetzt bei Keim, der jetzt irgendwie alle Wurzeln und Pilze zusammenbraut und so. Wir haben uns letzten Endes ein Gemüsesüppli gemacht. Steinpilze waren keine in der Nähe, Pfifferlinge auch nicht. Und nachdem uns auch kein Wildschwein oder kein Hirsch irgendwie sozusagen vor die Flinte gelaufen ist oder in die Schlinge gegangen, war das ein vegetarisches Essen. Wir haben aber gelernt, dass es zum Beispiel immer gut ist, wenn man Brühwürfel dabei hat, weil die machen satt und durstig.
Und gleichen den Salzhaushalt wieder aus. Das ist sehr wichtig. Manchmal, also unser Survival-Trainer hat gesagt, der lutscht die auch, wenn er längere Märsche macht.
Ihr wart nicht nur im Wald zur Vorbereitung, ihr wart auch, glaube ich, mindestens eine Woche bei der Fremdenlegion.
Ja.
Wie intensiv habt ihr zu dem Thema Fremdenlegion, da muss man auch erstmal rankommen an jemanden, wie intensiv habt ihr da recherchiert, was habt ihr rausgefunden?
Ja gut, Volker wollte sich eigentlich für diese 5 Jahre verpflichten, aber dann haben wir festgestellt, die rekrutieren nur bis 40 und dann war der Weg leider vorbei. Aber ich hätte ihn natürlich würdig vertreten in den nächsten 5 Jahren. Mhm. Und dann mussten wir uns andere Kanäle suchen.
Naja, also tatsächlich haben wir das nicht aus erster Hand. Es geht halt einfach nicht. Das wäre auch jetzt zu viel des Guten gewesen für dieses Buch. Es gibt viel Literatur drüber. Man findet Menschen, die vielleicht nicht gerne mit ihrem Namen dann hinstehen, mit denen man reden kann, die dann aber anonym bleiben wollen. Da gewinnt man schon gute Eindrücke über das, wie das da abläuft.
Aber leider bietet die Fremdenlegion keine so Schnuppertraining für Journalisten und Autoren an. Schade eigentlich.
Und ihr habt so einiges rausgefunden auch über die Störanfälligkeit deutscher Stromnetze. Auch das spielt eine Rolle. Wie störanfällig sind denn diese? Sind wir denn in Deutschland?
Oh, ich glaube, schlimmer als wir alle denken. Also das war für uns eigentlich bei der Recherche die größte Überraschung, wie fragil dieses Gleichgewicht ist, auf dem unsere Stromversorgung basiert. Also das ist ja, es kann ja praktisch kein Strom gespeichert werden. Es muss immer die Menge, die abgezapft wird, der Menge entsprechen, die eingespeist wird. Und nachdem jetzt ja auch die ganzen Privathaushalte da einspeisen, ihre Sonnenkollektoren, Energie und so, das ist schon also sehr auf Sand gebaut, das ganze Ding. Man muss sich wundern, dass noch nicht mehr passiert ist.
Wir haben auch festgestellt, dass ein vernünftiger, moderner Prepper, der hat quasi einen nennenswerten Energiespeicher in seinem Keller.
Na, guck mal. Ist es nicht eigentlich ein Wunder, bei allem, was wir so erfunden haben schon, wir Menschen, ja, während der letzten Jahrzehnte, dass man Strom noch nicht speichern kann?
Ja, absolut. Oder? Also als Laie würde man ja davon ausgehen, das ist überhaupt kein Thema, ja. Aber jetzt wissen wir es leider besser. Ja, die Unschuld ist weg.
Das nächste Buch, das ihr schreibt, das ist dann bestimmt aber so ein Babybuch, ne?
Ja.
Volker, also ich meine, weiß ja so, Künstler, die dann irgendwann Kinder bekommen und so, die machen dann immer auch Comedians zum Beispiel irgendwie ein Kinderprogramm. Oder so, weißt du mal so. Jetzt bei dir, wie alt ist dein Kind? 3 ungefähr, so um den Dreh?
Ich habe einen 10-Jährigen und einen 3-Jährigen.
Und einen 3-Jährigen noch so. Ja, das heißt, du bist wieder in dieser vollen junger Vaterphase. Ja, du möchtest
ich will aber raus.
Wieder.
Naja, ich würde es auch nicht junger Vater nennen. Ich würde sagen, Vater eines jungen Kindes, so muss man sagen. Also, dass er da sauber bleibt quasi.
Ja. Ich meine, da ist ja auch viel Humor drin eigentlich, ne? So in dieser Lebensphase dort. Hast du nicht manchmal das Gefühl, das möchte ich mir von der Seele schreiben, gerade was ich gerade mal wieder
erlebe. Therapeutisches Schreiben wäre da wirklich mal angezeigt. Der Humor kommt, glaube ich, erst in der Retrospektive rein. Im Moment fordert es einen zu sehr.
Wie war es denn, diesmal nicht witzig sein zu müssen? Weißt du, also vom Kluftinger, da erwartet man, da muss Humor rein. Humor muss ja erarbeitet werden. Das ist ja wirklich schwer. Wie war es jetzt für euch, einfach mal gar nicht lustig sein zu müssen?
Unglaublich erholsam. Es war echt schön. Also es war wirklich Seelenhygiene jetzt. Wir haben jetzt auch wieder Lust drauf, lustige Sachen zu schreiben. Aber war super. War eine tolle Abwechslung.
Jetzt dachte ich schon, ihr beiden seid so lustig generell, dass ihr gesagt habt, oh, uns fielen ständig irgendwelche guten Sachen ein und die konnten wir alle nicht bringen, weil wir einen Thriller, einen ernsthaften geschrieben haben.
Ja, ein, zwei Sachen gab es schon. Die müssen wir vielleicht anderweitig dann mal verwenden.
Also ihr beiden schreibt ja getrennt, ne? Jeder an seinem Schreibtisch.
Ja.
Ihr besprecht euch natürlich, der Plot wird zusammen besprochen und wie soll das Kapitel so ungefähr verlaufen und dann schreibt jeder eben so. So schreibt ihr die letzten 15 Jahre, glaube ich schon, ungefähr. Ne? Ja. Wie hat sich so eure Beziehung über all diese Jahre, und ihr seid ja aus der Schulzeit schon, ich glaube Schulzeit, ne, gute Freunde, auch immer gewesen. Wie hat sich denn eure Beziehung so über die letzten 10 Jahre verändert? Während ihr da so mit Distanz zwischen euch geschrieben habt?
Wir vermeiden schon mal das Wort Beziehung. Das ist uns schon irgendwie.
Ja, man hat eine Beziehung zu allem. Du hast auch eine Beziehung zu deinem Smartphone, wenn du so willst, ne?
Ja, die ist eng, ja.
Bei wem nicht, ne?
Ja.
Nein, Volker, es ist ja nur eine Beziehung zueinander, nicht so. Miteinander. Da muss man sprachlich schön unterscheiden. Ja, und die ist natürlich viel ernsthafter geworden tatsächlich. Von einer Freundschaft, die ja letzten Endes dann sozusagen auf reiner Freiwilligkeit beruht, ist es natürlich, also müssen wir uns jetzt auch viel mehr aufeinander verlassen können, weil es halt nicht mehr nur Freundschaft ist, sondern auch eine also muss man sagen, knallharte Geschäftsbeziehung. Und ich glaube, da ist aber wichtig, dass wir uns auch freundschaftlich aufeinander verlassen können und dass wir halt wissen, was wir aneinander haben. Das ist schon. Aber es wird, es ist keine, ja, also es wird sowas wie eine Lebensfreundschaft fast schon.
Es wird weitergehen, auf jeden Fall. Als nächstes wird dann der nächste Kluftinger geschrieben. Das ist dann der 11. Fall. Und ja, und danach, glaube ich, im Wechsel dann immer wieder Thriller, Kluftinger, Thriller, Kluftinger. Und das kann
bis
so weitergehen.
Bis die Rente sicher ist.
Bis die Rente sicher ist. Draußen.
Also bis mir 95 so
draußen heißt dieser Thriller, den die beiden jetzt geschrieben haben, nach 10 Kluftinger-Romanen. Klüpfel und Koba. Volker Klüpfel und Michael Koba. Dankeschön für heute und viele Grüße nach Kempten.
Danke, ganz herzlichen Dank.
Talk mit Thies.